Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Mein Name ist Luisa Maurer. Ich bin Pastoralreferentin von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Und heute stelle ich euch eine Frau vor, die in meiner eigenen wissenschaftlichen Laufbahn als Theologin, aber auch in meiner eigenen Berufungs- und Berufsgeschichte für mich eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich erlebte Lucia Scherzberg als Professorin für systematische Theologie an der Universität des Saarlandes vor jetzt mittlerweile mehr als 10 Jahren. Dort studierte ich Mathematik und katholische Theologie auf Lehramt. Und Frau Professor Scherzberg war nicht nur jemand, bei der ich Vorlesungen hören durfte, sondern im Laufe meines Studiums wurde ich auch an ihrem Lehrstuhl Hiwi und durfte auch wissenschaftlich mit ihr zusammenarbeiten. Hallo Lucia, schön, dass du da bist.
Hallo Luisa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich denke auch sehr gern an unsere gemeinsame Zeit am Lehrstuhl zurück.
Ja, die war für mich auch wirklich prägend, weil ich glaube, ohne die Arbeit als Hiwi wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, Theologie dann im Vollstudium zu studieren tatsächlich. Du warst ja von 2003 bis zu deiner Emeritierung im April 2023 Professorin für systematische Theologie an der Uni in Saarbrücken und hast davor ja auch an verschiedenen Universitäten gelehrt. Ich denke ja bei der Theologie klischeemäßig an als Professoren alte weiße Männer. Wie kommt man denn jetzt als Frau auf die Idee, in diesen Bereich zu gehen?
Das hat bei mir schon relativ früh angefangen, also schon in der frühen Teenagerzeit, also so mit 13, 14 habe ich mich irgendwie für Religion, für Theologie interessiert, für Religion auch als Kind schon. Also ich weiß, dass ich mal unbedingt eine Kinderbibel haben wollte, die ich bei evangelischen Bekannten gesehen habe und da wollte mir die Buchhändlerin ausreden, die zu nehmen. Die war nämlich katholisch und wollte, dass ich die katholische Variante nehme und da sagte mein Vater dann so ganz im Spaß, sagte, Lucia wird mal Theologieprofessorin. Das hat sich mir irgendwie eingeprägt, aber ich habe keine Verpflichtung daraus abgeleitet. Aber das Interesse war da und ich habe mich dann nach dem Abitur auch entschlossen, wirklich Theologie zu studieren. Habe mal mit der Psychologie geliebäugelt, aber da hat es nicht gereicht für den Numerus Clausus. Und im Nachhinein war ich sehr froh, das nicht, denn ich glaube, das wäre nicht mein Fach gewesen. Und so habe ich dann in Freiburg angefangen, Theologie zu studieren. Und da war ich auch nicht die einzige Studentin, sondern es gab also zu dem Zeitpunkt auch schon eine ganze Reihe von Studentinnen, die dann Pastoralreferentin werden wollten und viel mehr natürlich noch im Lehramt. Also die ersten Studienerfahrungen waren da auch gar nicht negativ, also dass wir irgendwie komisch angeguckt worden wären. Was ein bisschen seltsam war, dass zum Beispiel auf meinen Sprachzeugnissen, ne, also für Griechisch und Hebräisch, da stand dann oben Herr / Fräulein.
Oh.
Das, ja, die habe ich aufgehoben.
Wie lange ist das jetzt her?
Das ist genau 50 Jahre her. Ich habe später die Uni gewechselt, bin nach Münster gegangen. Da haben die Studentinnen dann schon dafür gekämpft, dass sie mit Frau angeredet wurden. Das war aber auch noch nicht selbstverständlich. Also das ist wirklich lange her.
Wild, ja.
Es gab auch, also ich kann jetzt statistisch nicht sagen, wie hoch der Frauenanteil gewesen ist, aber es gab schon immer also zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Reihe von Studentinnen. Aber keine Professorin. Also ich habe nie bei einer Professorin studiert, auch im Mittelbau. Also die Assistenten waren in der Regel männlich.
Also ich habe ja 2013 mit dem Studium begonnen. Bei den Studierenden gab es schon einige Frauen, vor allem weil ich ja auch mit Lehramt angefangen habe, da auf jeden Fall. Aber auch in der Volltheologie dann später gab es auf jeden Fall auch. Da war der Anteil ausgeglichen oder manchmal sogar der Frauenanteil höher. Ausgeklammert natürlich mein Auslandsjahr in Rom, da war der Männeranteil deutlich höher. Bei den Professoren waren es tatsächlich bei mir auch meistens Professoren, wobei es auch natürlich einige Frauen gab an allen drei Universitäten, an denen ich studiert habe. Aber auf jeden Fall weniger.
Also es hat sich zum Glück was geändert, dass es inzwischen Professorinnen gibt. Und es gibt auch eine ganze Reihe tatsächlich aus meiner Generation. Ich habe das ja dann damals auch mitgekriegt, als die Ersten dann die Stellen bekamen und immer mehr sich beworben haben und auch Professuren bekommen haben. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man immer noch, ne, dass also oft, und das gilt nicht nur für die Theologie, sondern auch für andere Fächer, dass Frauen die schlechter bezahlten Stellen haben. Ich nehme an, dass es auch einen ziemlichen Gender Pay Gap gibt, was also die Bezahlung angeht. Denn für eine Professur werden ja Leistungsvereinbarungen getroffen mit dem jeweiligen Präsidium der Universität, das anstellt. Und da sagt man also den Männern entweder nach, dass sie besser verhandeln können oder dass die Frauen, also jedenfalls da doch benachteiligt sind, sagen wir es mal so. Mhm. Ja.
Und jetzt mal abgesehen von der Bezahlung, wie ist es dir so da gegangen als Frau? Hast du irgendwann festgestellt, du wirst anders behandelt als ein Mann, der jetzt in der Lehre ist? Oder?
Ja, das ist so, je weiter man nach oben kommt, desto dünner wird die Luft. Mhm. Also als Studentin war das überhaupt kein Problem. Da hatte ich eher das Gefühl, ne, dass viele Professoren das eigentlich auch ganz gut fanden, ne, dass es gute Studentinnen gab. Ich habe dann auch eine Hiwi-Stelle bekommen, musste da allerdings auch mit einem Mann konkurrieren, aber ich habe sie dann bekommen. Und auch noch in der Doktorandenphase war es eigentlich so, also es gab noch eine ganze Reihe von Kolleginnen dann damals, die eben auch promoviert haben. Und es wurde auch viel von Frauenförderung geredet. Also da war das noch nicht so stark bemerkbar, aber spätestens mit der Habilitation fing es dann an. Ne? Und vor allen Dingen wird es ein Problem, wenn es dann um Stellen geht. Also da habe ich einige Dinge erlebt, die wirklich schwierig waren. Und dazu kam, dass ich in der Qualifikationsphase dann eben auch Kinder bekommen habe. Also unsere drei Kinder sind alle in der Zeit geboren. Das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher, selbst also bei Leuten, die eigentlich immer groß von Frauenförderung reden. Also ich weiß, als ich mit dem dritten Kind schwanger war, da sagte mein Habilitationsbetreuer zu mir, naja, deine Arbeit wird jetzt ja nicht mehr fertig.
Wow, was man sich ja nie trauen würde, zu einem Mann zu sagen.
Ganz genau.
Deine Dissertation ist, glaube ich, jetzt so über 30 Jahre her ungefähr. Würdest du sagen, dass sich in dieser Zeitspanne da irgendwas geändert hat?
Also ich bin auf die feministische Theologie gestoßen am Ende des Studiums. Da fing das an, in Münster damals sich auszubreiten. Da wurden also Veranstaltungen angeboten und viele junge Frauen waren sehr interessiert an dem Thema. Münster hat dann auch eine Arbeits- und Forschungsstelle feministische Theologie eingerichtet, sehr früh schon. Das war so Mitte der 80er Jahre. Und die wurde erst also von einer Frau geleitet, die den Titel Studienprofessorin hatte, aber das war jetzt kein ordentlicher Lehrstuhl. Und als die aufhörte, war das Problem, dass es keine promovierte Frau gab an der Fakultät, die diese Arbeitsstelle hätte leiten können. Mhm. Und da ich mich mit feministischer Theologie beschäftigt habe, wurde ich dann gefragt, ob ich das kommissarisch machen würde. Ich habe dann zugestimmt und habe dann eine Reihe von Jahren also diese Stelle geleitet, was den Vorteil hatte, dass ich jetzt als kommissarische Leiterin einer wissenschaftlichen Einrichtung zum Beispiel alle Post von der Fakultät bekommen habe. Da stand dann immer, wurden die Professoren angeredet, sehr geehrte Herren, sehr geehrte Frau Scherzberg. Das heißt also, mit der Zeit kannten die mich alle. Und das Thema als solches war umstritten. Also es gab viel Kontroversen darum. Es gab auch Interesse, auch auf Seiten der Professoren und Unterstützung. Also das war verteilt, aber eben auch eine ganze Reihe von Kontroversen. Und es gab auch kannte Kolleginnen, die promoviert haben, die gesagt haben, sie arbeiten nicht bei uns mit an dieser Arbeitsstelle, weil sie sich fürchten, dass sie da Nachteile von ihrem Doktorvater haben.
Oh wow, okay. Was versteht man denn genau unter feministischer Theologie?
Also damals gab es den Slogan, es ist Theologie von Frauen für Frauen. Das ist natürlich ein bisschen simpel. Ich würde heute auch immer eher von Gender Studies sprechen, wobei ich also nichts gegen den Begriff feministisch habe. Der ist nach wie vor, denke ich, notwendig. Aber es gab schon eine Entwicklung von der feministischen Theologie dann hin zu Frauenforschung und Männerforschung. Also man hat dann eher gesagt, also wir beschäftigen uns jetzt mit Geschlechterforschung und dann hin eben zu den Gender Studies. Das heißt aber nicht, dass das feministische Anliegen, also für mehr Gleichheit zu kämpfen oder an den Punkten, wo es tatsächlich Differenzen gibt, ne, die also auch stark zu machen beziehungsweise zur Grundlage von gerechter Behandlung zu machen. Das feministische Anliegen, das steht dahinter, aber heute würde ich also allein auch schon, weil der Begriff heute ja wieder so kontrovers ist, trotz der vielen Änderungen, die es im Geschlechterverhältnis gegeben hat, würde ich also den Begriff eher stark machen.
Den Begriff der Gender Studies.
Ja, also in der feministischen Theologie war es so, dass man dann halt zuerst gedacht hat, naja, okay, aus der Frauenerfahrung heraus machen wir jetzt Theologie. Ne? Und dann hat sich aber ziemlich schnell rausgestellt, dass es nicht die Frauenerfahrung gibt, ne, sondern dass Frauen also ziemlich unterschiedlich sind. Dann haben schwarze Frauen gesagt, also ihr jungen, weißen, privilegierten Frauen, ihr habt ja keine Ahnung, ne, was also wie wir leben, ne, und was für eine Theologie wir brauchen. Das ist jetzt alles ein bisschen plakativ, aber so ungefähr war das. Also diese Schwierigkeiten mussten, denen musste man sich stellen und daraus ist dann auch die Idee erwachsen, dass es differenzierter sein muss. Also dass auch in dem Sinne, wenn man mal ein Schlagwort benutzt, die feministische Theologie auch diverser sein muss, um die unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen. Oder es gab dann einen Schritt hin, das nennt man Intersektionalitätsforschung, schwieriges Wort, aber da wird geschaut, wie überkreuzen sich denn verschiedene Formen von Benachteiligung und Diskriminierung. Also eine schwarze Frau kann sowohl unter Sexismus als auch unter Rassismus leiden, ne? Und wenn dann noch andere Dinge dazu kommen wie Alter, Behinderung und so weiter, dann kann es vielfältige Überschneidungen da geben.
Ich bekomme manchmal das Vorurteil zu hören, du bist eine Frau und Theologin, da kann man doch auch nicht gleichzeitig Feministin sein oder sich als Feministin bezeichnen. Ich weiß nicht, wie es dir da in den letzten Jahren gegangen ist, ob du sowas auch manchmal zu hören bekommst, aber wie vereinst du denn das für dich, also auch Feministin als Theologin zu sein und auch aus der Theologie Gründe, gute Gründe für einen Feminismus herauszuziehen?
Also ich verstehe gar nicht, wie man auf so eine Frage kommen kann. Selbstverständlich, ne? Also vielleicht muss man sich dann über den Begriff des Feminismus unterhalten, ne? Also ich würde eher sagen, eigentlich, ne, wenn man das christliche Anliegen ernst nimmt, dann muss man also für Gerechtigkeit eintreten, gegen Diskriminierung, gegen Benachteiligung. Also Gerechtigkeit ist ein ganz zentrales Anliegen und es geht im Feminismus um Gerechtigkeit und zwar also in Bereichen, wo immer noch keine herrscht. Trotz aller Fortschritte, die es gibt, ne, kann man ja nicht sagen, ne, dass es tatsächlich also faktische, wirkliche Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gibt. Und man kann das Ganze ja noch ein bisschen weiter öffnen zu der Frage, wie ist das zum Beispiel, ne, mit Transmenschen oder anderen diversen Personen, die Diskriminierung erfahren. Also das finde ich ganz wichtig, ne? Und also das finde ich gesellschaftlich wichtig und theologisch wichtig, ne? Mhm. Also gesellschaftlich ist es ein Zeichen für wirkliche Liberalität. Da hat die Kirche ja immer Schwierigkeiten mit, ne? Daher kommt wahrscheinlich auch die Frage, ne? Warum, wie kannst du das vereinbaren? Und theologisch, denke ich, ist es, also für mich ist es vor allen Dingen der Gerechtigkeitsimpuls.
Für mich ist das auch sehr logisch. Wahrscheinlich kommt der Vorwurf, weil natürlich auch der Zugang zum Amt, zum Priesteramt einfach nicht für alle Geschlechter halt offen ist.
Ach so, ja, jetzt aus der Richtung.
Aus okay, der Richtung, genau. Oder generell die Rolle der Frau in der Kirche über die Kirchengeschichte halt irgendwie schwierig war, aber ja nicht nur in der Kirchengeschichte, sondern auch in der Geschichte der Welt, der Gesellschaft. Das ist wahrscheinlich auch was sich in den letzten 30 Jahren nochmal irgendwie zugespitzt oder verändert hat. Ja, ich kann mir vorstellen, die Frage nach Transfrauen, Transmännern oder so war vor 50 oder 30 Jahren natürlich noch nicht so aktuell wie heute.
Und auch also in der Frage der Frauenordination, die du jetzt ja gerade angesprochen hast, da hat sich natürlich auch eine Menge, sagen wir mal, auch zum Schlechten verändert. Ne? Denn zu dem Zeitpunkt, als ich anfing zu studieren, da konnte man offen über diese Fragen diskutieren. Da gab es keine Denk- und Redeverbote. Das hat sich dann leider mit den Pontifikaten von Johannes Paul II. Und Benedikt dem 16. also ganz massiv geändert, dass also zum Beispiel Bischofsernennungen davon abhängig gemacht wurden, ne, also ob die entsprechenden Kandidaten der Frauenordination positiv gegenüberstehen oder nicht. Oder dass eben durch bestimmte Schreiben, wie eben das apostolische Schreiben von Johannes Paul II. Von 1994, also behauptet wurde, dass die Diskussion hier jetzt abgeschlossen ist. Da gab es sogar noch Kollegen, die meinten, ne, dass das also den Rang einer dogmatischen Verkündigung hätte. Also sowas Lächerliches habe ich wirklich selten gehört. Okay, eine Frage. Aber damals war es so, ne, dass es gab drei Argumente gegen die Frauenordination. Das eine war, dass es keine weibliche Apostelin gegeben hätte, also Jesus nur Männer zu Aposteln berufen hätte. Das zweite war die jahrhundertealte oder jahrtausendealte Tradition der Kirche, dass sie niemals Frauen geweiht hat. Und das dritte war, naja, nur der Mann kann Christus repräsentieren, kann also in persona Christi handeln. Mhm. Naja, und wenn man sich diese drei Argumente anguckt, also die Apostelin
Maria Magdalena
von höchster Stelle, also mit dieser Bezeichnung bestätigt worden durch Papst Franziskus, oder die Apostelin Junia steht in unserer Einheitsübersetzung drin, also die jahrhundertelang als Mann dort vermerkt war, also mit dem Namen Junias. Also da sind sozusagen die Türen eingerannt. Das Argument kann man nicht mehr gebrauchen. Das Traditionsargument ist halt auch schwierig, denn es gibt keine lückenlose Tradition sozusagen von Petrus bis heute. Oder Jesus hat selbst keine Priester geweiht und ob er jemals an sowas gedacht hat, wissen wir nicht, kann man aber auch gut in Frage stellen. Also ist das Traditionsargument auch wackelig, sehr wackelig. Und dann bleibt jetzt eigentlich nur noch das Letzte übrig und das wird jetzt stark gemacht. Ne? Also und dann stellen sich also gerade jetzt die konservativen Bischöfe oder Theologen sagen dann, naja, die Frauen können nicht Christus repräsentieren. Und wo ich denke, also wo haben die ihre Theologie gelernt? Inkarnation heißt Mensch sein, ne? und nicht Mann sein. Ja. Eigentlich, wenn ich behaupte, eine Frau kann Christus nicht repräsentieren oder zumindest nicht in dieser Funktion, aber dann verdunkle ich eigentlich das Geheimnis der Inkarnation.
Es heißt ja auch Menschwerdung ja. und nicht Mannwerdung und Frauen sind, ja. glaube ich, auch Menschen.
Und das Schlimme ist, dass je heftiger die Diskussion ist, desto schlechter werden die Argumente und umso heftiger hält man aber da auch daran fest. Und also das empfinde ich heute im Rückblick also nochmal sehr stark. Ne? Das war klar. Also unter Johannes Paul II. Und Benedikt konnte man da nichts drüber schreiben, sondern das wäre nämlich vermutlich schon dann das Karriereende gewesen. Also es gibt Kolleginnen, die Schwierigkeiten gekriegt haben, weil sie sich zum Beispiel zur Diakoninnenweihe geäußert haben. Ne?
Ja, das ist echt traurig. Jetzt hast du angesprochen, es hängt immer so ein bisschen vom aktuellen Pontifikat ab. Wir haben ja jetzt einen neuen Papst, Leo XIV. Wie schätzt du denn ihn da ein?
Was die Frauenfrage angeht, erwarte ich gar nichts. Ich finde es schon mal ganz positiv, dass, sagen wir mal so, es sieht ja so aus, als würde er die Frage der Diakoninnen zumindest erstmal offen halten. Das ist nicht nichts, aber natürlich auch nicht genug. Ne? Und was er bisher gesagt hat, glaube ich nicht dran, ne, dass die große Wende geben wird. Ich würde mich freuen, wenn ich mich täusche, wenn sich das anders entwickelt. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er den Weg von Franziskus fortsetzt, Frauen in Leitungspositionen zu bringen. Wo ich auch denke, man soll das eine tun und das andere nicht lassen, finde ich auch einen guten Ansatz zu sagen, also Frauen müssen verstärkt in Leitungspositionen kommen, denn das verändert tatsächlich was, auch wenn es natürlich immer noch von der einzelnen Frau abhängt. Aber das sieht man ja auch in den Universitäten, ne? Also sobald an einer Fakultät oder in den bestimmten Gremien ein gewisser Frauenanteil da ist, verändert sich die Kommunikation, das ist so.
Auf jeden Fall. Und die Frauen werden jetzt ja auch immer lauter, die auch sagen, okay, ich fühle mich irgendwie berufen. Wir haben natürlich die Bewegung Maria 2.0, die sich sehr dafür eingesetzt hat. Und wir hatten jetzt erst vor kurzem die Theologiestudentinnen, die in Freiburg einfach mal eine Bewerbung beim Priesterseminar abgegeben haben. Das fand ich einen ziemlich charmanten Move. Was hältst du denn davon? Denkst du, so kann sich was ändern oder so kann zumindest das Thema nochmal in den Köpfen der Menschen aktuell gehalten werden?
Ja, ich habe mich auch gefreut, als ich das gelesen habe, habe das mit großer Sympathie betrachtet, dass sie das gemacht haben. Und der Regens hat ja offensichtlich also auch ganz positiv darauf reagiert, allerdings natürlich deutlich gemacht, ne, dass sich dadurch nichts ändern wird. Das denke ich ist auch so. Aber diese Aktionen sind wichtig, denke ich, um das Thema auch lebendig zu halten. Denn die Veränderungen, die es in der Kirche gibt, die sind ja eigentlich auch oder sind auch Veränderungen innerhalb der Gesellschaft zurückzuführen. Denn von alleine hätte sich da in der Kirche, glaube ich, nichts verändert. Also zum Beispiel die Bewegung Maria 2.0, die sind ja gar nicht erst mit diesem Thema gestartet, ne, sondern der Auslöser war ja das Entsetzen über den massenhaften Missbrauch, der in der katholischen Kirche begangen wird und dass das eben so nach und nach offenbar wurde. Aus diesem Entsetzen heraus haben die dann Aktionen entwickelt und da ging es dann natürlich auch um die Frage, wie ist das mit der Beteiligung am Amt? Ne? Und da gibt es natürlich auch einen gewissen Zusammenhang, gerade auch wenn es jetzt zum Beispiel um den Missbrauch an Mädchen und Frauen geht. Wenn ich Frauen in Leitungspositionen sehe, also auch kann man auch Gesamtgesellschaft so sagen, dann ist das auch ein Instrument der Prävention, weil sie eben in einer Position sind, die mit Macht verbunden ist und Autorität, also jetzt positiver Autorität. Und das kann präventiv für Missbrauch wirken, ist natürlich nicht das Einzige. Also wenn wir jetzt Priesterinnen weihen würden, heißt das nicht nur, dass Missbrauch in der Kirche direkt aufhören würde. Wobei man auch schauen kann, in den Kirchen, in denen es Priesterinnen gibt, sind tatsächlich auch weniger weibliche Amtspersonen als Täter festzustellen. Das ist so.
Du hast dich ja in deiner Abschiedsvorlesung vor 2 Jahren mit dem Thema Maria 2.0 auseinandergesetzt. Ich war ja da und habe diese Vorlesung gehört. Mich hat das sehr angerührt, denn das Thema war ja die Chancen von Maria 2.0 und du hast auch sehr viel gesprochen über die Frage von Frauenordination. Und für mich als Frau in der Pastoral und als Seelsorgerin, die ich mir die Frage ja nie stellen durfte oder nie herausfinden durfte, fühle ich mich zur Priesterin berufen oder nicht? Die Chance hatte ich einfach nicht. Genau, war das echt auch ein Herzensthema und ein sehr anrührendes und auch emotionales Thema für mich ganz persönlich. Aber vielleicht kannst du da nochmal sagen, was sind da die Chancen auch mit Blick auf Frauen im Amt, die du bei Maria 2.0 da siehst?
Also ich denke, man darf nicht aufhören, wenn die Aussicht oder zumindest auf kurzfristigen Erfolg nicht da ist. Also ich denke immer noch, dass das irgendwann kommen wird. Ne? Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, ne? Aber ich kann Ja, ich weiß es nicht. Es hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Welt weiterentwickelt auch. Ne? Also ob die katholische Kirche da drin in dieser Position verharren kann oder ob es tatsächlich irgendwann notwendig ist, dass sie sich verändert. Steht jetzt vielleicht auf der Kippe und es kommt natürlich auch darauf an, wie die Kirche sich weiterentwickelt. Wenn sie jetzt, wie wir das bei rechtspopulistischen, autoritären und rechtsextremen Regierungen sehen, wenn sie sich da als Instrument missbrauchen lässt, ne, weil sie meint, dass man damit also eine veraltete Geschlechteranthropologie und Sexualmoral noch weiter mit vorantreiben kann, dann ist sie auf dem falschen Dampfer, würde ich sagen. Ne? Und also ich bin mal auf einer Tagung gefragt worden, wie ich die Zukunft der katholischen Kirche sehe. Da habe ich gesagt, ich habe Angst, dass die katholische Kirche zu einer rechtsradikalen Sekte wird. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Ne? Aber wenn das so wäre, dann ist natürlich auch die Frage der Frauenordination gestorben. Mhm. Ne? Wenn die Entwicklung weitergeht, also zumindest offen gehalten wird und tatsächlich vielleicht irgendwann jemand den Mut findet, da Änderungen voranzutreiben, dann besteht eine Chance. Aber ich würde immer sagen, also schaut nicht drauf auf den kurzfristigen Erfolg, auch bei so einer Aktion wie jetzt im Freiburger Priesterseminar nicht, ne, sondern haltet das Thema am Leben. Immer wieder darauf hinweisen, steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Ja, und da ändert sich ja auch was, wie du sagst, wie man auch darüber sprechen kann. Also ich habe vor kurzem einen Vortrag von Philippa Rath gehört, die sich ja auf dem synodalen Weg sehr für die Frauen ihre Stimme stark gemacht hat. Das wäre ja auch noch vor ein paar Jahren, glaube ich, undenkbar gewesen.
Das ist, finde ich, eines wirklich der Verdienste von Papst Franziskus, auch wenn er in vielen, gerade jetzt auch in der Frauenfrage nicht, also sagen wir mal, nicht die Tür aufgestoßen hat, aber dass das Klima sich verändert hat innerhalb der Kirche, dass man also jetzt ohne Angst wieder über bestimmte Themen diskutieren kann, ist tatsächlich eine Entwicklung der letzten 10, 12 Jahre.
Vielleicht noch ein kurzer Exkurs tatsächlich zu deiner Dissertation. Da hast du geschrieben über Sünde und Gnade in der feministischen Theologie. Was hat es denn damit auf sich?
Also ich habe mich damals sehr für Sünden- und Gnadenlehre interessiert. Auch die evangelisch-lutherische Rechtfertigungslehre habe mich damals also relativ viel mit Luther beschäftigt und dachte, wie sieht das eigentlich aus jetzt? Und hatte die Idee, ne, dass also allgemein gesagt für Frauen eine Sünden- und Gnadenlehre, die etwas optimistisch ist, was das Menschsein angeht oder die menschliche Natur, dass die besser geeignet wäre als eine, die also von dem totalen Sündersein, ne, des Menschen ausgeht. Die Idee, die dahinter stand, war eben, wie ist die Betrachtung der menschlichen Natur, und wenn ich eine positive Auffassung von der menschlichen Natur habe, ist das für Frauen innerhalb eines misogynen Umfelds, ist das besser. Also sowohl in Kirche als auch in Gesellschaft, weil man ja wirklich die Frauen oft als das Einfallstor des Bösen in der Theologie betrachtet hat.
Eva, die den Apfel anschafft.
Ganz genau, ne? Ja. Dabei hat Adam ihn gepflückt. Ne?
Das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Blick auf die Frau in einem patriarchalen System, in dem wir irgendwie alle leben und groß geworden sind, der sich einfach ändern muss. Nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft. Sonst ändert sich da wahrscheinlich nie was.
Ja, also ganz, ganz unbedingt. Ne? Und also ich beschäftige mich in letzter Zeit auch häufiger mit dem Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Und da denke ich, da gibt es natürlich enge Zusammenhänge mit diesen verschiedenen Genderfragen. Aber es ist ganz wichtig, ne, dass hier was passiert, Missbrauchsfälle wirklich systematisch aufgearbeitet werden, dass nach den systemischen Ursachen geschaut wird und versucht wird, sie zu verändern. Dann denke ich, wenn man das ernsthaft betreibt, dann ändert sich auch insgesamt etwas. Und ich würde sagen, dann ändert sich möglicherweise auch was in der Frauenfrage. Also was ich bei der Frage der Frauenordination ganz wichtig finde, es gibt ja offensichtlich Frauen, die eine Berufung verspüren. Und die nicht ernst zu nehmen, finde ich also ganz, ganz schwierig. Also wer kann sich das denn eigentlich anmaßen? Natürlich muss man schauen, ob eine Berufung echt ist oder nicht. Ne? Aber jetzt von vornherein auszuschließen, dass Menschen, die ein bestimmtes Geschlecht haben, gar keine Berufung haben können, das finde ich theologisch sehr, sehr schwer zu vertreten. Also da hat man auch eine komische Auffassung vom Heiligen Geist.
Also für mich ist es auch eigentlich das stärkste Argument, dass es Frauen gibt, die sagen, okay, ich fühle mich berufen und... Ja.
Aber ich denke, dass das für Frauen, die wirklich ernsthaft, ne, entweder Diakonin oder Priesterin werden wollen und diese Berufung spüren, dass das ein unerträglicher Zustand ist und dass das niemanden interessiert offensichtlich, ne, also auf lehramtlicher Seite. Das finde ich wirklich, ist ein Skandal.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Liebe Lucia, vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick heute im Schnelldurchlauf, einmal durch deine Karriere als feministische Theologin, kann man ja durchaus sagen. Also ich kann wirklich für meinen Teil sagen, ohne Frauen wie dich wäre ich weder zur Theologie noch zur Pastoral gekommen. Deshalb vielen, vielen Dank. Und vielleicht als Schlusswort, was ist dein Wunsch für die Frauen in Theologie und Kirche für die Zukunft?
Also erstmal überhaupt, dass sie noch mehr werden. Vor allen Dingen auch auf der Ebene der Professorin, ne? Also in der wissenschaftlichen Theologie, aber auch in den verschiedenen Kommissionen, die es gibt, ne? Also dass es da auch eine gute Zusammenarbeit gibt zwischen der Leitung der Kirche, ne? Und Frauen. Ich denke mal, es ist schon entscheidend, ne? Dass jetzt zum Beispiel die Zahl der Professoren, dass sie nicht zurückgeht, ne? Es ist ja so, müsste ich vielleicht jetzt doch noch was ergänzen, ne? Dass viele Frauen tatsächlich in den Qualifikationsphasen abbrechen, also schon in der Promotion. Phase, erst recht in der Habilitationsphase, oft eben im Zusammenhang auch damit, ne, dass in der Zeit also die Familiengründung erfolgt, aber nicht nur, ne, sondern einfach, weil man sich vielen Schwierigkeiten dagegen übersieht, der Karriereplanung und der Unsicherheit, also der Stellen. Das wäre zum Beispiel auch nochmal ein Anliegen, was von Seiten der Kirche stark gemacht werden könnte. Da gab es auch schon mal Ansätze dazu, die aber, glaube ich, irgendwie im Sand verlaufen sind. Ich bin da selbst mal in so einer Kommission nämlich gewesen, wo es darum ging, wie kann man eigentlich Frauen unterstützen, dass sie nicht abbrechen.
Mir macht es Mut, dass es auf jeden Fall die Frauen wie dich gibt. Und insofern vielen Dank und alles Gute dir.
Vielen, vielen Dank.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.